Und in dem Moment hat etwas ganz radikal Klick in mir gemacht. Ich habe nämlich in mir etwas gespürt, etwas ganz Konkretes. Und ich habe in dem Moment erkannt, aha, so fühlt sich das an, wenn eine Grenze überschritten wurde. Und das Niederschmetterndste an dieser ganzen Situation war, dass dieses Gefühl, was ich in dem Moment ganz bewusst wahrgenommen habe, für mich unfassbar bekannt war. Also etwas wahnsinnig, fast schon Alltägliches. Und das hat mich richtig erschrocken in dem Moment, als ich gemerkt habe, wow, das ist mein Alltag.
Beziehungslounge, dein Podcast für ehrliche Gespräche über Beziehungen. Du möchtest aus alten Beziehungsstrukturen aussteigen und bist neugierig, Beziehungen einmal neu zu denken und neu zu fühlen? Dann bist du hier genau richtig.
Fängst du an oder fange ich an?
Achso. Ich habe gedacht, weil es dein Podcast ist, fängst du an, aber also ich habe mich jetzt nicht drauf eingestellt.
Ich auch nicht. Ja, dann fangen wir einfach an. Heute geht's um Grenzen setzen. Wir haben eure Fragen gesammelt. Zum Thema Grenzen setzen sind super tolle Fragen gekommen. Und wir freuen uns richtig, also ich freue mich total, dass wir über dieses wahnsinnig wichtige Thema Grenzen setzen, was in jeder Beziehung ein Riesenthema ist und eigentlich in jedem Coaching, das ich gebe, ein Riesenthema ist und in jedem Gespräch, was man so führt über Beziehung, ein Riesenthema ist. Also ist es unter anderen Riesenthemen das riesengroße Thema. Ich freue mich, Annika, dass wir heute darüber sprechen.
Ja, ich freue mich genauso. Ich war schon scharf auf diese Podcast-Folge. Da gab es den Podcast noch gar nicht. Und du hattest letztes Mal gesagt, das hängt dir langsam zu den Ohren raus, das Thema. Ich glaube aber, also weil du dir ja jetzt schon wirklich tausendmal den Mund darüber fusselig geredet hast und trotzdem hat man, als wir jetzt angeteasert haben, worum es gehen soll in dieser Folge, gemerkt, wie groß trotzdem noch der Need ist, also das Bedürfnis danach und ganz viele, wie du schon gesagt hast, tolle Fragen sind reingekommen. Also lass mal weiter mundfusselig quatschen, so lange, bis es jeder verstanden hat.
Ja.
Ja.
Dann hoffen wir, dass wir uns an die 40 Minuten halten können und den Mund nicht zu sehr fusselig quatschen.
Und wenn nicht, machen wir einfach 2 Episoden über Grenzen.
Oh, gute Idee.
Ja. Wollen wir direkt reinstarten?
Ich würde sagen, fang einfach an und schauen wir mal, was passiert.
Okay. Ich habe hier so 2 Fragen und mich würde mal deine Meinung dazu interessieren. Ich glaube, dass die vom Kern her eine Frage sein könnten, aber vielleicht haben sie auch unterschiedliche Nuancen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Können wir gleich mal drüber reden. Also die eine Frage ist, was tun, wenn ich Angst habe, den anderen durch meine Grenze zu verlieren? Und die andere Frage ist, wie kann ich gute Grenzen setzen, wenn ich befürchte, andere damit zu verletzen oder zu enttäuschen oder zurückzuweisen? Und wenn ich zugleich Angst vor deren Reaktion und negativen Konsequenzen habe. Und so eine negative Konsequenz in meinen Augen kann ja zum Beispiel sein, dass der andere dann geht, dass ich den verliere.
Ja. Ja, die Fragen gehören tatsächlich zusammen, haben im Kern meiner Meinung nach tatsächlich den gleichen Ursprung, nämlich wenn ich so bin, wie ich gerne sein möchte, dann verliere ich entweder die Bindung, ich verliere Harmonie, ich verliere das, was mir wichtig ist, eventuell sogar die Beziehung, oder ich komme in einen Konflikt, den ich nicht halten kann. Also bei dem ich mit Gefühlen überflutet werde, die mir so viel Angst machen, dass ich eine innere, fast schon Panikreaktion befürchte oder habe vorher. Also ich befürchte, dass das mit mir passiert und dass in mein Nervensystem im Prinzip schon der Gedanke daran in Stress versetzt. Also diese Art von Grenzen setzen sind keine Grenzen, die etwas mit der Situation zu tun haben, sondern das sind Grenzen, die sich mit einer Befürchtung vermischen, die ich habe, weil mir in der Vergangenheit beim Grenzensetzen Ähnliches passiert ist, also das, was ich befürchte. Das ist also eventuell eine Traumareaktion. Auf jeden Fall ist es komme ich in diesem Moment in Kontakt mit einer Bewältigungsstrategie, die ich habe, weil damals es für mich besser war, keine Grenzen zu setzen. Damals, als ich abhängig war, damals, als der Bindungsverlust wirklich ein etwas Schwerwiegendes, etwas Existenzielles gewesen wäre. Und ich deswegen gelernt habe, ist es besser, keine Grenzen zu setzen. So, jetzt, und da finde ich immer, dürfen wir einen ganz, ganz großen Unterschied machen. Die Grenze, die ich jetzt setzen möchte, hat die wirklich was mit der Situation zu tun? Oder ist es eine Traumareaktion? Kommt es aus einer Schutzhaltung heraus? So, wenn es aus einer Schutzhaltung herauskommt, wie das in diesen zwei, drei Fragen, wann das jetzt sehr wahrscheinlich ist, dann hat das erstmal was mit mir zu tun und dann darf ich, bevor ich diese Grenze setze, erstmal mit mir versuchen, in Kontakt zu kommen. Und erstmal zu gucken, okay, worum geht es denn hier gerade? Ja, wenn wir eine Grenze setzen, dann wollen wir ja etwas beschützen. Was beschütze ich denn jetzt gerade? Vor welchem Gefühl habe ich denn jetzt wirklich Angst? Was ist die befürchtete Konsequenz? Und komme ich mit dieser befürchteten Konsequenz zurecht? Wenn ich damit nicht zurechtkomme, dann wäre für mich, und das ist jetzt schwierig, was ich sage, dann wäre es erstmal besser, keine Grenze zu setzen, aber mit voller Präsenz und mit dem vollen Bewusstsein mich der Situation zu stellen und zu sagen, ich setze bewusst jetzt keine Grenze, weil ich die Konsequenz befürchte. Wenn ich nämlich eine Grenze setze und die Konsequenz befürchte, dann ist es keine Grenze, sondern eine Drohgebärde. Oder wenn ich Angst habe, den anderen zu verletzen, dann ist es im Prinzip etwas, was der andere nicht ernst nimmt, also auch irgendwo keine Grenze, ist, weil ich irgendwas entweder sage oder nicht sage und es gleich wieder zurücknehme und es versuche gleich wieder zu relativieren. Wenn ich merke, dass der andere verletzt wird, dann sage ich, ach naja, ist ja doch nicht so. Also ich gebe ein Signal an den anderen, das, was ich sage, ist eigentlich Humbug. Warum nervst du denn schon wieder? Musst du immer wieder mit den gleichen Dingen anfangen? Also es kommt gar nicht beim anderen an, dass es eine Grenze ist, sondern es kommt eher als Nervkram, als Meckerei, als Drohgebärde, als irgendwas, was schon wieder kommt. Das haben wir schon tausendmal durchgekaut. Müssen wir denn das jetzt nochmal durchkauen? Also es kommt nicht als Grenze an, weil ich setze nicht in diesem Moment eine Grenze und sage, ich muss für mich sorgen. Ich muss jetzt gucken, dass ich erstmal das klar kriege, weil Grenzen sind auch immer eine Orientierungshilfe für mich selbst und damit auch für den anderen, der weiß, aha, okay, das ist eine Grenze für dich. Da muss ich mit umgehen lernen. Möchte ich damit umgehen lernen oder möchte ich nicht damit umgehen lernen? Das wiederum hat dann auch wieder eine Konsequenz, wenn ich das nicht möchte. Aber wir signalisieren dem anderen im Prinzip, daran müssen wir uns in Zukunft orientieren. Das ist unsere Realität. Das ist eine Grenze. Das geht für mich nicht. Da setze ich eine Grenze. Und wenn du mit dieser Grenze nicht zurechtkommst, dann können wir nochmal in einem guten Gespräch, wo wir wirklich einander achtsam zuhören, darüber reden, ob es diese Grenze tatsächlich braucht oder ob dem ein Missverständnis unten drunter liegt. Passiert auch ganz oft. Aber in diesem Moment, wo ich die Grenze setzen möchte, geht es erstmal darum, dass ich häufig für mich klarkriegen muss, worum geht's hier eigentlich? Ja, also, um das jetzt nochmal vielleicht auf den Punkt zu bringen. Ja, Grenzen können den anderen verletzen. Ja, ist eine Tatsache. Ja, Grenzen können dazu führen, dass der andere sich von uns abwendet, weil er es oder sie es persönlich nimmt. Ist auch eine Tatsache, hat was mit dem anderen zu tun. Wenn ich meine Grenze einfach respektvoll setze, sage, ich brauche Zeit für mich, wirklich bei mir, oder ich brauche das und jenes, oder ich möchte jetzt an dem Punkt nicht weiterreden, weil ich kann das nicht halten. Also das ist alles respektvoll. Es hat nichts, ich sage dann nicht in dem Moment, du hast schon wieder und deswegen. Das wäre ein Angriff, das ist keine Grenze, das ist eine Drohgebärde. Ja? Oder eine Erpressung. Du hast schon wieder das und das und deswegen setze ich jetzt eine Grenze. Dann rechtfertige ich meine Grenze mit dieser Drohgebärde und wenn du das nicht machst, dann passiert jenes, jenes und dann wird es eine Erpressung. Also dann sind wir im Prinzip nicht mehr im wertschätzenden, respektvollen Umgang miteinander, sondern dann nutzen wir das Grenzensetzen mit Hilfe von Abwertung, alles Traumareaktionen. Wenn ich eine ganz krasse Grenze setzen muss, dann nutze ich häufig solche Worte und das ist das Zeichen dafür, dass diese Grenze viel zu spät gesetzt wurde. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Also um nochmal, wenn ich jemanden nicht verletzen möchte und eine weiche Grenze setzen will, dann kann ich sagen, du, ich glaube, das, was ich gleich sagen werde, könnte dir wehtun. Ich würde mir wünschen, dass du es wirklich als etwas siehst, was für mich ist, was ich gerade brauche. Weil ich brauche, und dann könnte ich mein Bedürfnis äußern, XYZ. Und ich merke selber, ich habe gerade Angst davor, dir das zu sagen, weil eben ich befürchte, dass du das nicht gut halten kannst. Aber ich möchte dir einfach mitteilen, dass ich bei dir bin, dass ich mit dir in Beziehung bleiben möchte, dass ich mit dir darüber auch ein Gespräch führen möchte, dass ich das für wichtig erachte, dass wir darüber sprechen, aber gerade kann ich es nicht. Und ich komme auf dich zu. Ganz wichtig, wenn wir eine Grenze setzen, dann ist das ja bindungsbeeinflussend. Wir gehen in dem Moment aus dem Wir-Raum, wie ich das immer nenne, raus, um in unserem Ich-Raum zu gehen. Also es beeinflusst die Bindung. Und wenn ich dann in meinem Ich-Raum bin, dann steht der andere da ja alleine in seinem Wir-Raum. Also der muss ja auch die Möglichkeit haben, da jetzt nicht die ganze Zeit zu warten in dem Wir-Raum, wann ich wieder zurückkomme und zu denken, was bei vielen passiert, wenn ich jetzt auch in meinem Ich-Raum bin, dann haben wir ja überhaupt nichts mehr, was uns miteinander verbindet. Da sind wir ja beide in unseren Ich-Räumen und der Wir-Raum, da ist nichts, da ist Leere. Also wir kommen nicht mehr zusammen. Beziehung ist dadurch irgendwie nicht mehr möglich. Also ich muss dem anderen die Möglichkeit geben, aus dem Wir-Raum aus rausgehen zu können, mit dem Vertrauen, dass wir uns wieder finden werden. Also ihm eine Option geben, ich komme wieder zurück in unseren gemeinsamen Raum. Wenn ich das tue und wir wirklich diese weiche Grenze setzen können. Hey, ich brauche gerade Zeit für mich. Ich brauche gerade Orientierungshilfe für mich. Ich kann das gerade nicht halten. Ich muss erstmal mich selber einchecken. Ich muss erstmal erkennen, worum geht's hier eigentlich. Dann hat der andere die Möglichkeit zu sagen, ah, okay, das verstehe ich. Und wenn ich dann sage, wir werden drüber reden. Ich komme auf dich zu. Ich verspreche dir das. Versprechen müssen eingehalten werden. Weil unsere Beziehung mir wichtig ist, weil ich dich liebe, natürlich komme ich wieder zurück zu dir. Natürlich sprechen wir darüber, es ist ja auch wichtig. Dann weiß der andere, er kann auch in seinen Ich-Raum gehen, sich mit seinem Leben beschäftigen, da irgendwas tun, was ihm oder ihr gut tut und dann treffen wir uns eh wieder. Also da entsteht Vertrauen darin, dass die Grenze nicht zu einem Abbruch führt, sondern dass sie eben nur situativ ist. Und Das ist nicht verletzend. Das in diesem Moment ist eben nicht verletzend, sondern dann kann der andere das nachvollziehen und sagen, okay, ist schade, hätte jetzt gern mit dir was zusammen weitergemacht, aber wenn es nicht geht, geht's nicht. So, und dann kann man daraus wirklich ein tiefes Vertrauen auch gewinnen. Der eine, weil er darf eine Grenze setzen und der andere, okay, Grenze setzen ist eben nicht gleich Bindungsabbruch. Und so entsteht halt Vertrauen und das Allerwichtigste, Sicherheit in der Beziehung.
Das heißt, die Energie hinter der Grenze ist ganz entscheidend. Die Energie, mit der ich reingehe und die Grenze setze, die natürlich auch meine Wortwahl und meine Haltung und meine Herzoffenheit und all das beeinflusst. Und wenn ich mich jetzt aber vorher schon mit einem, wir sagen dazu, somatischem Echo konfrontiert sehe, also das kann eine Trauma-Response sein, kann aber auch eine Prägung sein, also nicht alles ist ja gleich Trauma. Es ist auf jeden Fall irgendeine Form von somatischem Echo im Körper, was quasi aus der Vergangenheit wieder hochhallt, weil wir eben eine bestimmte Erfahrung in der Vergangenheit mal gemacht haben, unsere Grenze eben in der Vergangenheit mal zu Ablehnung geführt hat, zu was auch immer für einer bedrohlichen letztlich Situation, die wir jetzt wieder in die Gegenwart holen und quasi davon ausgehen, jetzt muss es ja genauso sein, weil genau diese Erfahrung habe ich ja gemacht in der Vergangenheit. Das heißt, uns dem in erster Linie zuzuwenden, dem zu begegnen, dem vielleicht Raum in uns zu geben. und dann aus einer neuen, zuversichtlicheren, herzoffeneren inneren Haltung heraus in die neue Begegnung zu gehen.
Ja, ganz wichtig, finde ich schön, dass du das sagst, und somatisches Echo, das merke ich mir. Das ist echt ein schönes, weil immer diese ganzen, das ist nicht immer alles Trauma. Ne? Also, aber somatisches Echo finde ich echt perfekt. Also, was ich da an dieser Stelle auch noch ganz, ganz wichtig finde, wenn wir eine Grenze setzen. Viele Menschen setzen viel zu spät ihre Grenzen. Also dann, wenn es schon nicht mehr geht, wenn schon ganz viele Stoppschilder übersehen wurden und sie ist es sozusagen die letzte Maßnahme. Diese Grenzen sind häufig sehr harte Grenzen. Diese Grenzen sind häufig Grenzen, die mit Ärger, Wut, Frustration einhergehen, also mit Gefühlen, die uns einreden, dass der andere der Feind ist. Dass der andere der Schuldige oder die Schuldige ist. Und also eine sehr intensive, trennende Energie im Körper vorhanden ist. So. Dann setze ich eine Grenze, gehe in meinen Raum. In der Regel sage ich dann nicht, ich komme wieder. Also das ist eine bindungstrennende Grenze. So, und das darf mir dann an dieser Stelle, wenn ich in meinem Raum bin, bewusst werden. Ich bin gerade mit sehr viel aufgebrachter, erregter Energie gegen den anderen unterwegs. Viele kommen viel zu früh, weil sie zu spät die Grenze gesetzt haben, und kommen zu früh wieder auf ihren Beziehungspartner und haben immer noch den Brass in sich, weil sie glauben, sie müssen jetzt nochmal einen Punkt machen. Ja, diese Gespräche, die dann kommen, sind absolute Dramagespräche. Die führen zu gar nichts, also Gespräche, die geführt werden, ich muss da aber jetzt nochmal was sagen. Ich muss das jetzt aber dir nochmal sagen, weil da können wir uns das Ganze, können wir uns einfach sparen, weil wenn ich auf den anderen zukomme, und das finde ich schön, was du eben gesagt hast, dann macht das nur Sinn, wieder in einem herzoffenen Zustand zu dem anderen zu kommen und zu sagen, du, da war ein Punkt, über den müssen wir echt mal reden. Ist was ganz anderes. Du bist mein Freund. Du bist mein Beziehungsmensch. Ich liebe dich und wir müssen über diesen Punkt noch einmal sprechen, weil er ist mir wichtig. Wenn ich aber aus dem Punkt komme, das müssen wir aber jetzt echt nochmal ansprechen, das geht gar nicht, ja, dann ist das Gespräch zu früh. Und wenn es heißt, dass ihr dann 3 Tage nicht miteinander reden könnt, weil du deinen inneren Brass nicht verlierst, dann ist das, was du dir angucken darfst, dass du erkennst, dass dein Beziehungsmensch für dein inneres Empfinden, für dein Nervensystem ein Feind ist. Und mit Feinden sprechen wir normalerweise nicht. Also macht euren Beziehungsmenschen nicht innerlich zum Feind, weil dann führt ihr Krieg miteinander. Auch nachdem du die Grenze gesetzt hast und wieder auf den anderen zurückkommst, sagst du, wir verhandeln jetzt weiter über Krieg. Nicht, wir begegnen uns im Frieden und gucken, wie wir gemeinsam irgendwie uns diese Herausforderung stellen können. Hast du irgendeine Idee? Immer Einladung aussprechen. Ist ein sehr guter Trick in Anführungsstrichen. Also ein sehr, sehr, sehr hilfreiches Tool. Ich komme auf den anderen zu. Es gibt ein Problem zwischen uns und ich lade den anderen ein, seine Sichtweise zu äußern. Ich komme also nicht sofort mit meiner Sichtweise, sondern ich sage, hey, das ist echt schief gelaufen. Hast du eine Idee, wie wir das in Zukunft ändern können? Oder hast du eine Idee, warum das so schief gelaufen ist? So fühlt sich der andere eingeladen. Der hat ja vorher eine Grenze von uns bekommen. Jetzt fühlt er sich eingeladen und sofort ist der Raum ein freundschaftlicher. Weil wir sind ja, eigentlich sollten wir in Beziehung Best Friends sein. Und alles, was Richtung Feindschaft geht, ist, ja, wir sagen Drama oder Krieg. Nichts anderes.
Ja. Resoniert gerade total in mir. Kann ich richtig fühlen, diese unterschiedlichen Gesprächsqualitäten, die dann daraus entstehen. Ich glaube, also kennen wir ja irgendwie alle so Konfliktgespräche, wo man merkt, wir sind gerade beide so richtig und eigentlich will gerade keiner von uns eine Lösung, sondern wir wollen nur Dampf ablassen und uns aneinander aufreiben. So. Und dann gibt es, zumindest in meiner Erfahrung, in vielen dieser Gespräche manchmal so einen Kipppunkt, wo einer von beiden mal das, was da gerade im Raum ist, an sich ranlässt. Sich mal davon wie berühren lässt und dann fließen meistens Tränen oder sowas. Und dann weicht es plötzlich auf. Yeah. Und dann sind plötzlich beide zugewandt, weil dann ist der andere, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch nicht mehr bedrohlich. Weil du merkst dann, oh wow, das hat ihn ja gerade voll, also das macht ja was mit ihm, das berührt ihn ja, das macht ihn vielleicht traurig. Der macht das gerade nicht, weil er mich scheiße findet oder so, sondern aus so einer inneren Not heraus. Und dann weicht das plötzlich so auf. Und diese Erfahrungen sind für mich immer mega wichtig und wertvoll. Ja. Ja. Und dann ist ein, und dann wird dein Gespräch plötzlich, dann nimmt es eine ganz andere Richtung ein.
Ja. Ja, dann wird es ein Gespräch und ist eben kein Kampf mehr.
Ja. Die nächste Frage finde ich super, super schön. Wie kann ich mir meiner eigenen Grenzen bewusst werden? Sie verschwimmen.
Ja. Häufig glauben wir, Grenzen erst dann setzen zu müssen, wenn wir es nicht mehr aushalten. Oder wenn wir kognitiv uns anfangen zu empören oder verletzt zu fühlen oder. Bei Menschen, die sich sehr leicht anpassen, bei Menschen, die sehr stark nach Harmonie streben, also sogenannte People-Pleaser, ich mag das Wort nicht so richtig, aber damit man weiß, worum es geht, also die einfach in ihrem Überlebensmuster Anpassung haben, die merken das nicht, weil deren Reaktion ist ja, der eine macht irgendetwas und dann sagen sie, ja klar. Es ist ja für uns, es ist ja schön. Und merken gar nicht, dass sie sich überfordern. Merken gar nicht, dass sie ins Funktionieren, ins deine Bedürfnisse sind mir wichtiger als meine eigenen Bedürfnisse. Ja. Und deswegen gar nicht merken, dass es hier vielleicht eine Grenze bräuchte. Da kommt jemand und sagt, kannst du mal was für mich tun? Und dann sagt man, ja klar, obwohl gar keine Kapazität dafür da ist, gar kein Raum dafür da ist, gar keine Zeit dafür da ist, weil man selber gerade etwas fertig machen muss und das beiseite legt, um das zu tun, worum einen der andere bittet. Und das sind häufig Menschen, die sagen, ich spüre meine Grenzen nicht, weil sie so eine starke Anpassungsstruktur haben. Und in meinen Augen, ich weiß nicht, wie du das jetzt beantworten würdest, Annika, würde mich auch interessieren, geht es nur körperlich? Also wo fange ich an, dass ich meinen Körper so ein Stück weit anspannt? Wo merke ich, dass irgendwas passiert? Vielleicht, dass es der Bauch oder dass ich so einen kurzen, dass mein Körper anfängt, müde zu werden? Dass er sich erschöpft, dass ich merke, meine Erstreaktion ist immer gleich, ja klar, aber ich merke innerlich irgendwie so ein Frustgefühl oder so ein, oh, jetzt muss ich das auch noch machen. Jetzt muss ich das auch noch irgendwie hinkriegen. Also so ein Gefühl von, oh, ja, getrieben sein, funktionieren müssen. Das sind die Momente, die erstmal eine Wahrnehmung brauchen. Das sind die Momente, wo ein Mensch, der nicht in dieser Anpassungsstruktur wäre, eine Grenze setzen würde. Aber der Mensch, der versucht, sich immer anzupassen und die Bedürfnisse des anderen wichtiger zu nehmen als die eigenen, an dieser Stelle da eben drüber geht. Das sind leise Stellen, das sind halt ganz, ganz leise Stellen. Und diese leise Stellen, dafür wirklich ein Bewusstsein zu bekommen, sie erstmal zu beobachten, zu sagen, ach krass, das wäre jetzt so ein Moment. Wie hätte ich denn an der Stelle vielleicht auch noch anders reagieren können? Und was macht das mit mir? Kann ich das überhaupt? Oder komme ich dann sofort mit Ängsten in Berührung? Und dann sind wir bei dem Gefühl Angst. Und damit können wir dann wieder arbeiten. Damit können wir dann wieder in Kontakt gehen. Und so würde ich erstmal nicht in dieses direkte Grenzen setzen gehen, sondern erstmal mit meinem Körper in Kontakt gehen, wo überall erlaubt es mir, mein Mechanismus, mein angelernter Mechanismus, meine Prägung, nicht Grenzen zu erkennen, die aber mein Körper durchaus wahrnimmt. Wie würdest du die Frage beantworten?
Ja, du hast es gerade schon sehr schön nervensystemfreundlich beantwortet und betrachtet. Sage ich auch gern gleich nochmal was dazu oder teile gerne auch noch eine Geschichte von mir dazu. Vielleicht auch vorher nochmal so der Einschub, wenn wir uns jetzt fragen, wir wollen es ja ganz oft erst einordnen und du hast jetzt vom People-Pleasing geredet, also auch hier People-Pleaser am Start, ne? Es kann helfen, sich, wenn man merkt, meine Grenzen verschwimmen, das ist innerlich nur so ein so ein Mitschmatsch irgendwie und ne, nichts Halbes und nichts Ganzes. Mal sich zu fragen, wozu setze ich denn keine Grenzen? Also wozu, welchen Sinn hat es? Ist ja jetzt nichts, nichts Irrelevantes. Unser Nervensystem entscheidet ja aus einem guten Grund, da so einen Matsch draus zu machen. Diese Grenzen nicht laut werden, nicht bewusst wahrnehmbar zu machen, sondern das sagt ja ganz bewusst, wir drosseln das und wir lassen ständig irgendwie andere Leute drüber. Es muss also einen Grund dafür geben. Und da können wir, wenn wir uns diese Frage vielleicht mal so rumstellen, wozu setze ich denn keine Grenzen? Was hat das für einen Sinn in meinem System, in meinem Leben und in meiner, ja, wie auch immer? Können wir vielleicht dann auch ein bisschen feiner darin werden, an den richtigen Stellen zu gucken und reinzuspüren, nachzuspüren. Das ist einmal das eine. Und dann würde ich voll gerne mal noch eine persönliche Geschichte erzählen. Und du kennst die, du warst dabei. Das war unser zweites Seminar. Ich glaube, das war im Oktober 24, schon ein Weilchen her. Das einzige Seminar bis jetzt, was nicht im Sampurna stattgefunden hat, sondern im Samana in der Nähe von Dresden. Mit Kathi Körner zusammen war das. Und wir haben dort das erste Mal, glaube ich, unsere mittlerweile wohl etablierte Grenzübung gemacht. Alle, die schon mal bei einem Seminar waren, kennen diese Übung, weil wir die konsequent immer machen. Und wir haben sie das allererste Mal zu diesem Seminar zu zweit vorgeführt vor unserer Gruppe. Und die Übung bestand unter anderem daraus, mal zu spüren, was es mit dir macht, wenn dein Gegenüber, also was es mit euch beiden macht, wenn mein Gegenüber, in dem Fall du, meine Grenze überschreitet. Und nur zum Einordnen, wir hatten dieses akustische Stoppsignal als absolutes, wir beenden diese Übung an der Stelle, vereinbart. Das war unser Safe Word. Und die Handgeste, also diese Handgeste des Stopps, war die Grenze, mit der wir gerade mal spielen wollten, mit der wir mal so ein bisschen rumforschen wollten. Und du bist auf mich zugekommen und ich habe dir in dem Moment, wo ich dachte, so passt, habe ich einen Stoppsignal mit der Hand gegeben und du bist weiter auf mich zugekommen. Und ich habe weiter Stopp gegeben und du bist weiter auf mich zugekommen. Und ich weiß noch, irgendwann hingst du förmlich so mit deinem Oberkörper so auf mir drauf. Also wir sind quasi förmlich verschmolzen. Da war nichts mehr mit Abstand und so weiter. Und in dem Moment hat etwas ganz radikal Klick in mir gemacht. Ich habe nämlich in mir etwas gespürt, etwas ganz Konkretes, und ich habe in dem Moment erkannt, aha, so fühlt sich das an, wenn eine Grenze überschritten wurde. Und das Niederschmetterndste an dieser ganzen Situation war, dass dieses Gefühl, was ich in dem Moment ganz bewusst wahrgenommen habe, für mich unfassbar bekannt war. Also etwas wahnsinnig, fast schon Alltägliches. Und das hat mich richtig erschrocken in dem Moment, als ich gemerkt habe, wow, das ist mein Alltag. Dieses Gefühl habe ich ständig, häufig, mega oft. Also es hat so auch dazu geführt, dass ich mein ganzes Leben in einem anderen Licht nochmal sehen konnte, weil ich gemerkt habe, okay, dann hat mir mein Körper eigentlich versucht, schon Signale zu geben. Und die wurden aber in diesem Kontext so sehr eingeschränkt oder könnte man sagen einverwoben in ein Hintergrundrauschen, dass es nicht mehr aufgefallen ist, dass ich das nicht mehr differenziert herauslesen konnte. Und in diesem Fall war so ein bisschen wie Spotlight genau da drauf. Und ich hatte die Möglichkeit, es einmal differenziert zu betrachten. Das war also wie so eine, könnte man sagen, somatische Signatur, die man da so rauslesen kann. Ein ganz konkretes Gefühl. Und da kann ich jetzt nicht sagen, das fühlt sich bei jedem an wie ein Kloß im Hals und ein Druckgefühl im Bauch, weil das ist bei jedem anders. Deswegen sage ich somatische Signatur. Da darf jeder für sich selbst rausfinden, wie äußert sich das bei dir im Körper. Und dieser Moment hat wirklich ganz, ganz viel in meinem Leben verändert. Der Tag danach, also der Tag war dann die Hölle für mich, weil das war erstmal richtig viel zu verarbeiten. Und ich war ja Spaceholder, war wild. Aber es hat ganz, ganz viel verändert in meinem Leben danach, weil ich plötzlich etwas hatte, woran ich mich orientieren kann, wie so ein somatisches Leitsystem oder eine Landkarte, an der ich erkenne, was mir mein Körper sagen möchte. Und dann ist es mir auch zunehmend leichter gefallen, das herauszulesen im Alltag, weil es einmal diesen Klickmoment gab. Und was euch diese Geschichte jetzt vielleicht mitgeben kann, ist, solche Momente, in denen Grenzüberschreitung passiert oder passiert ist in der Vergangenheit, vielleicht wirklich auch mal so ein bisschen als unschön gesagt Spielfeld zu betrachten, was man nutzen kann, um mal zu erforschen eigentlich, was es gerade gemacht hat. Also wir sind ja häufig so, oder wurde eine Grenze überschritten, Drama, Drama, Story, Story, Geschichte, Geschichte. Und dann aber mal zu sagen, okay, war scheiße, können wir diese Situation nehmen, um etwas draus für uns zu lernen? Können wir uns dann nochmal reinversetzen? Können wir mal reinspüren, wie hat sich das gerade in meinem Körper angefühlt? Wo habe ich einen Druck gefühlt, eine Enge oder ein komisches, undefinierbares, subtiles Gefühl? Solche Situationen, die können wahnsinnig Gold wert sein für uns, um eben genau diese somatische Signatur rauszuspüren, rauszulesen. Aber dafür dürfen wir halt den Mut haben, mal hinzugucken und mal reinzufühlen und nicht immer nur mit dem Kopf alles zu zerlabern und zu zerdenken.
Ja, danke, dass du das teilst. Ich kann mich noch gut an diese Situation erinnern. Und ich würde jetzt gerne auch noch mal ganz kurz, weil ich halte das auch für ganz, ganz wichtig, schildern, was in mir in diesem Moment los war. Weil ich habe die ganze Zeit gedacht, mein Gott, nun sag doch endlich mal Stopp. Zeig dich doch endlich mal. Sei doch mal du selbst. Hör doch, lass mich doch nicht deine Grenze so weit überschreiten. Ich will das gar nicht. Aber du sagst ja nicht Stopp. Du sagst ja nicht wirklich das Stopp, was es braucht. Also um es mal zu übersetzen, Menschen, die keine Grenzen setzen, sind einfach nicht sichtbar für den anderen. Und dieses kleine Stöppchen, das war ja verabredet, sollte kein Stopp sein. Also im realen Leben gibt es kein Handzeichen, sondern gibt es nur, das tut mir jetzt aber nicht gut und das will ich jetzt irgendwie nicht, aber irgendwie doch. Und man hat dann aber trotzdem vielleicht sogar so ein Lächeln, ja, wo das, was der andere dann gar nicht versteht, wieso lächelt sie jetzt, will sie jetzt oder will sie nicht. Sie lächelt, also will sie. Wenn sie nicht lächeln würde, okay, aber man kann den anderen nicht lesen. Also wir können, deswegen sage ich, ist eine gute Orientierungshilfe, Grenzen schaffen Ordnung, ja, und Klarheit im Beziehungssystem, weil ich auf meiner Seite wusste halt nicht, was ist denn für dich jetzt wirklich ganz schrecklich grenzüberschreitend. Und es war ja schon schrecklich grenzüberschreitend, nur du hast es nicht gesagt. Insofern hatte ich eine völlig falsche Information. Also wäre es uns im normalen Leben passiert, ja. In der Übung war das natürlich was anderes, aber wäre es uns im normalen Leben passiert, dann hätte ich nicht gewusst, an welcher Stelle ist mein Handeln denn wirklich grenzüberschreitend, sondern ich hätte einfach gedacht, naja, ich kann den Schritt noch weitergehen. Ich kann jetzt noch das und das von dir fordern, ich kann jetzt noch das und das von dir erwarten. Du sagst ja nichts. Du wirst schon, ich gehe davon aus, ja, weil der andere geht dann davon aus, naja, sie wird schon was sagen oder er wird schon was sagen, wenn es zu viel wird, wenn aber nichts kommt. Und dann kommt erst irgendwann, wo es gar nicht mehr geht, was. Und das ist dann natürlich dann richtig hart, weil das ist eine absolute Notreaktion, die dann am Ende kommt. Dann sind viele Menschen auf der anderen Seite ganz erstaunt und sagen, hä, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ja, so. Also das erlebe ich sehr, sehr oft im Beziehungssystem, dass da sowas Ungläubiges kommt oder sowas Nichtverstehendes kommt, weil man einfach, ja, nicht mit den Signalen verstanden hat, umzugehen. Wir sind nun mal nicht die ganze Zeit hochsensibel, hochfeinfühlig im Alltag. Ja, da ist der Job, da ist das Telefon, da sind die Kinder, da und dann passiert das und dann laufen wir nicht so wahnsinnig feinfühlig im Alltag so durchs Leben, ja, weil wir sind selber gestresst, haben irgendwie Zeitnot und so weiter. Gerade bei Familien, also bei Paaren mit Kindern. Und da braucht es ganz klar die Ansage, nein, geht nicht jetzt. Ich kann das jetzt nicht machen. Ich kann das nicht jetzt übernehmen. Ansonsten passiert ja, ich mache das, ich wasche, ich hänge die Wäsche auf, aber eigentlich geht's gar nicht. Und dann entsteht der Frust und der Gedanke, ja, immer muss ich alles machen. Ja. Und daraus entstehen wirklich viele Alltagskonflikte, die man tatsächlich auch anders lösen könnte.
Ja, ein wahnsinniger Rattenschwanz, den das so hinter sich herzieht. Ja.
Ja.
Und ein wahnsinnig guter Nährboden, auf dem ganz toll Missbrauch wachsen kann, wenn der andere das ausnutzen möchte oder es nicht anders gelernt hat.
Ja, das ist das Tragische.
Ja.
Und die Konsequenzen dann oder die Folgen daraus, die sind ja häufig sehr, 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 sehr lange dann im Körper. Und bis man die dann wieder reguliert bekommt, in den Frieden bekommt, das ist echt viel innere Arbeit braucht das, ja. Und Hilfe und gut sein mit sich und Beistand und all diese ganzen Dinge, ja.
Deswegen umso besser, dass wir das so hoch und runter thematisieren.
Bis es aus den Ohren rauskommt.
Gut. Next one. Die nächste Frage ist, wann setze ich eine echte Grenze, um für mich einzustehen? Und wann ist es eigentlich keine echte Grenze, sondern ich versuche, das Verhalten des anderen so zu verändern, dass er mich nicht verletzt und nenne es dann Grenze? Also wenn ich es zusammenfassen müsste, könnte man sagen, wann ist es wirklich eine Grenze und wann ist es eigentlich Manipulation?
Ja, eigentlich ist es schon in der Frage mit drin. Eine Grenze, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist etwas Situatives. Ja, was in diesem Moment gerade passiert. Das, wovon die Fragestellerin oder der Fragesteller spricht, ist ja eine Angst vor etwas. Und damit sind wir sofort schon wieder in der Prägung mit drin. Also ich habe Angst davor, dass etwas passiert und setze aus meiner Angst, also aus einer Notsituation, weil ich mich nicht sicher fühle, setze ich eine Grenze und ich setze im Prinzip eine Grenze, um mit einer Emotion oder mit etwas nicht in Berührung zu kommen. Also darunter liegt ein Bedürfnis, in der Regel das Bedürfnis nach Sicherheit. Ich fühle mich also nicht sicher. Insofern, ich würde niemals von echten und unechten Grenzen sprechen, weil wenn ich mich nicht sicher fühle und aus diesem Gefühl der Unsicherheit heraus eine Grenze setze, setzen muss, dann muss ich eine Grenze setzen, weil ich habe nun mal Angst, wenn ich Angst habe, im Kontakt zu sein oder Angst davor habe, dass etwas Schlimmes gleich über mich drüber rollt, dann muss ich eine Grenze setzen. Und ja, die meisten Grenzen, die aus Prägung, Angst und Notsituationen, Schutzreaktionen herauskommen, sind manipulativ. Ist nicht schlimm. Würde ich sagen, können wir uns gerne eingestehen, ist nicht schlimm, ist nun mal so. Weil eine Schutzreaktion ist eine Schutzreaktion. Eine Schutzreaktion ist eher Trend. Ich versuche, dich irgendwo hinzubringen, damit ich etwas nicht erlebe, womit ich nicht umgehen kann. Das ist eine Schutzreaktion. Können wir ganz einfach so runterbrechen. Und ja, damit versuche ich, dass du anders bist, als du eigentlich sein möchtest. Ist manipulativ. Also wir dürfen, finde ich, auch dieses Wort Manipulation mal ein bisschen aus der Das ist Schlechtecke herausholen. Damit bist du sofort narzisstisch Ecke herausholen. Sondern sagen, manchmal ist es eben so, dass mein Wunsch, du mögest anders sein, als du bist. Und ich versuche, dich dahin zu bringen, damit du anders bist, als du bist. Und ich damit zurechtkomme. Einfach nur Ausdruck meiner inneren Angst. Eine Traumafolgestörung oder ein somatisches Echo oder was auch immer, wie wir das halt nennen wollen. Und wichtig ist an dieser Stelle, sich da bewusst zu werden, aha, okay, ich komme nicht damit zurecht, dass du so bist, wie du bist, möchte dich gerne anders haben. Was kann ich tun, um innere Sicherheit in mir zu etablieren, damit ich das halten kann? Wenn du so bist, wie du gerne sein möchtest, damit ich dich nicht mehr verändern brauche. Und ich kann damit zum anderen ins Gespräch gehen und sagen, du, ich merke, ich komme mit deinen Reaktionen nicht zurecht. Aus diesem Grund setze ich eine Grenze. Ich merke, dass ich dich am liebsten verändern möchte, weil ich Angst habe davor, wie du bist. Aus diesem Grund ziehe ich mich zurück oder werde ja, was auch immer dann passiert, ne? Meistens ist es innerer Rückzug, unerreichbar werden. Sagen, das geht so nicht, also Angriff nach vorne, das geht so nicht, du musst das anders machen, weil das ist so nicht richtig, komm dann halt moralisch und rechtfertige das mit irgendwelchen Überzeugungen, die ich dann in mir habe. Und das zu sagen, ja, ich sehe das, dass das so ist. Ich habe noch keinen anderen Weg gefunden, aber ich möchte einen anderen Weg finden. Vielleicht können wir mal zusammen gucken. Und da wäre wieder die Einladung. Hey, hast du eine Idee? Hast du eine Idee, wie wir mit so einer Situation anders umgehen können, so damit ich keine Angst haben brauche? Vielleicht hast du ja irgendeine Idee. Weil ich habe momentan noch keine Idee, aber ich merke, ich muss mich drum kümmern. Vielleicht hast du ja irgendwie einen Vorschlag. Dem anderen den Raum geben, öffnen, selbstständig zu denken, eigenverantwortlich zu handeln. Und vielleicht hat der andere ja durchaus eine Idee, wie er mir erstmal vorübergehend entgegenkommen kann. Ja, auch das ist möglich in einem freundschaftlichen in einer freundschaftlichen Beziehungsdynamik. Ist durchaus möglich. Und dann kann man sagen, okay, das ist jetzt einfach mal eine Stütze. Es ist einfach eine Übergangslösung. Und ja, da danke ich dir dafür. Aber mir ist natürlich klar, dass ich das Thema in mir selber lösen darf. Dass das nicht ewig so weitergehen kann. Aber es würde mir helfen, wenn wir es erstmal für einen kurzen Moment tatsächlich so machen, damit ich nicht mehr so viel Angst vor dir haben brauche und vor deinen Reaktionen. Also so würde ich diese Frage beantworten. Ist natürlich so, wie die meisten Menschen nicht Beziehungen führen, aber deswegen appelliere ich ja, Leute, wir dürfen wirklich in ein neues Beziehungsbewusstsein hineinwachsen. Es geht nicht mehr so, wie wir es früher gemacht haben. Es geht einfach nicht mehr so. Wir dürfen immer wieder und immer wieder, bis es uns aus den Ohren heraushängt, immer wieder gucken, okay, das ist eine Sackgasse, es muss anders gehen. Wir müssen wieder Freunde werden.
Amen. Finde ich gerade richtig schön, wie du es gesagt hast. Und jeder, der zuhört oder der zusieht, kann ja vielleicht auch mal für einen Moment so in sich reinspüren und mal reinspüren, was es gerade mit einem macht. In mir war es gerade total erleichternd, auch nochmal so klar gehört zu kriegen, gesagt zu bekommen. wir dürfen Fehler machen. Wir dürfen uns erlauben, mal zu manipulieren. Wir dürfen uns erlauben, nach einer Schutzstrategie eine Grenze zu setzen. Das ist nicht immer, oder was heißt immer, das ist nie etwas Böses, etwas Schlechtes. Und dann gehen wir gerne so oft in dieses oder sofort in dieses Self-Judgment rein, in diese Selbstverurteilung. Nein, jetzt habe ich ja eine Grenze aus einer Schutzstrategie gezogen und jetzt bin ich voll der schlechte Mensch und noch nicht weit genug und voll unreflektiert. Ist ja Bullshit, bringt uns nirgendwo hin. Also da auch wieder mal Freundschaft mit sich selbst zu schließen, um dann auch in Freundschaft mit unserem Partner gehen zu können, ist da, glaube ich, wahnsinnig wichtig und sich wirklich mal zu erlauben, ist okay, ich kann gerade einfach nicht anders und diese Grenze ist nicht weniger wert, nur weil sie gerade vielleicht manipuliert oder manipulierend ist oder aus einer Schutzstrategie herauskommt, ist sie nicht weniger wert, sondern ist gerade genauso notwendig. Und wie gehe ich damit um? Was mache ich damit? Was lerne ich daraus? Wie begegne ich mir selbst damit? Und wie begegne ich meinem Partner darin? Welche Haltung? Voll gut. Ja.
Und es muss auch nicht sofort klappen.
Ja.
Ja, also ich habe da auch lange gebraucht, bis ich überhaupt in der Lage bin, solche Worte zu finden. Weil wir können ja nur so kommunizieren, wie wir sind. Und deswegen ist es einfach so wichtig, eine neue Haltung in sich zu entwickeln. Nämlich diese Haltung, ich bin Freund, Freundin mit mir und ich bin Freund und Freundin mit dir. Und auf dieser Grundlage, lass uns nochmal neu schauen.
Ja. Nimm direkt den Druck raus für mich. Und die Angst, die Bedrohlichkeit vor solchen Interaktionen. Ja. Die nächste Frage. Das Thema Grenzen setzen ist für mich immens wichtig, vor allem das rechtzeitige Setzen. Da, wo noch die Kapazität da ist, es ohne aufgestaute Emotionen zu tun. Jetzt habe ich gelesen, dass man damit bei narzisstischen Personen vorsichtig sein soll, da diese dann genau den Punkt kennen oder die Punkte kennen, die einem wichtig sind und daraus profitieren und sie besonders für ihre niederen Zwecke nutzen. Jetzt bin ich etwas verunsichert, da ich leider sehr viele toxische Eigenschaften bei meinem Ex-Partner kennenlernen musste, mit denen ich mich jetzt auseinandersetzen muss, da es momentan noch keine Alternative gibt.
Okay, also an dieser Stelle immer wieder. Eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben die wenigsten. Ja, also wenn wir von dem Narzissten sprechen, ja, dann tun wir den meisten Menschen damit erstmal Unrecht. Weil der Narzisst, also eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, ist es verschwindend gering, die da auch wirklich eine richtige Störung haben. Die meisten Menschen haben narzisstische Überlebensmusterprägungen, also Prägungen, die narzisstische Anteile in ihnen wachrufen, weil das ist genau das, was sie, was am meisten hilfreich gewesen ist damals, damit sie in dem ungesunden Feld, in dem sie aufgewachsen sind, überleben konnten. Da war in der Regel sehr viel Beschämung, da war sehr viel Abwertung und sie mussten irgendwie gucken, dass sie immer oben aufbleiben, damit es nicht schlimmer ist. Also eine narzisstische Prägung, die wird keine Fehler zulassen, die wird keine Kritik zulassen, beziehungsweise wenn Kritik kommt, dann distanzieren sie sich so stark davon, dass sie sich erstmal entweder sich selber lustig machen oder es überhaupt nicht spüren. Also im Prinzip auch kalt werden. Empathiefähigkeit ist nicht da mit dem Gegenüber, sondern ich habe eine so große, in diesem Moment, wo diese Prägung wachgerufen wird, habe ich so einen großen Selbsterhaltungstrieb, dass ich den anderen nicht zulasse. Also bei einer narzisstischen Prägung sehr augenfällig ist eben, dass keine Augenhöhe entstehen kann. Die narzisstische Prägung muss in diesem Moment immer gewinnen. So, was man an dieser Stelle machen kann, ich weiß nicht, wo die Fragestellerin jetzt das gelesen hat, dass man keine Grenzen setzen darf oder so weiter, weiß ich jetzt nicht, weil man muss bei einem Menschen, bei dem gerade die narzisstische Prägung wachgerufen wird, also aktiv geworden ist, durchaus eine ganz klare Grenze setzen. Aber was immer sehr hilfreich ist, wenn man diesem Menschen etwas anbietet. Weil wenn ich in den Kampf gehe mit einem Menschen, bei dem gerade narzisstische Prägung wach ist, werde ich den Kampf verlieren, wenn ich nicht auch diese Prägung habe. Ja? Der Mensch mit einer narzisstischen Prägung wird niemals zulassen, dass er verliert oder sie verliert. Niemals. Weil entweder ich schaffe es, oben aufzubleiben, oder ich bin so ein schlimmes Opfer, das kommt häufig vor bei weiblichem Narzissmus, ich bin so ein schlimmes Opfer und die anderen sind so schlimm, dass es auch schon wieder so da ist, dass alle mich missbrauchen, alle auf meinem Rücken rumtanzen und ich einen Riesentraber mache als Opfer. Ja, dann mache ich den anderen auch mundtot, weil das kann solche Ausmaße annehmen, dass also wirklich gestandene Menschen denken, oh Gottes Willen, was bin ich für, was mache ich hier gerade? Das will ich doch gar nicht. Wenn ich den anderen, scheine ich ja wirklich so, so schlimm zu behandeln und dann echt an sich zweifeln. Ja, weil der andere in seinem Opfer so massiv geworden ist, in seinem Missbrauchsgefühl, was er dann versucht halt irgendwie nach außen zu bringen. Also das passiert sehr, halt erlebe ich auch relativ oft im Coaching, leider. Aber so ist es nun mal, das sind halt Prägungen. Und was ich an dieser Stelle empfehlen würde, ist, das, was wir momentan im Weltgeschehen sehr, sehr stark auch leider sehen, es braucht einen Deal. Die narzisstische Prägung in der Situation braucht einen Deal. Also ich biete dir etwas an. Ich möchte etwas, das ist unverhandelbar. Ganz klar, ich muss mir vorher Gedanken machen, was ich möchte. Ich drehe mit einer absoluten Klarheit auf mein Gegenüber und sage, ich möchte das und das und das und das ist nicht verhandelbar. Und dafür biete ich dir das und das und das. Dann kommt der andere augenwahrend aus der Situation heraus, hat das Gefühl, er bekommt auch etwas, was ja auch stimmt. Und es entsteht einfach kein Kampf um Gerechtigkeit, weil den Kampf um Gerechtigkeit, den kann ich nicht gewinnen, wenn ich nicht auch in einer narzisstischen Prägung bin. Wenn ich auch in einer narzisstischen Prägung bin, dann geht es um Mord und Totschlag. Dann wird derjenige gewinnen, der am längsten durchhält. Ja, also das ist dann wirklich sehr schwierig. Insofern, dieses Thema würde ich auch gerne narzisstische Prägung, was ja häufig der Fall ist in Beziehungen, was sehr viel thematisiert wird, würde ich gerne mal eine extra Folge auch widmen, weil da finde ich gerade in Beziehungen ganz, ganz, ganz viel Aufklärungsbedarf ist. Wir sind in der Regel nicht mit einem Narzissten zusammen. In all meinen Coachings habe ich es einmal erlebt, nur ein einziges Mal, dass ich sagen würde, da ist eine echte Störung. Ansonsten, die habe ich jetzt auch nicht diagnostiziert. Ich weiß auch nicht, ob die diagnostiziert wurde, aber Das war so meine Einschätzung. Ansonsten sind das alles Prägungen, Traumareaktionen, die durchaus heilbar sind, mit denen man durchaus in den Frieden kommen kann. Bindungsprägungen, dass man sagen kann, hey, du musst nicht mehr kämpfen. Du bist sicher. Es ist alles gut. Du wirst geliebt. Und diese Menschen sich dann auch entspannen können und diesen Prägungen nicht mehr folgen müssen. Bei einer Störung bringt das alles nichts. Ja, das ist einfach, gibt es eine Verschaltung. Und das ist halt, sagt man ja auch, ich weiß nicht, ob man einen Menschen mit einer echten narzisstischen Persönlichkeitsstörung wirklich therapieren kann. Weiß ich nicht. Habe ich so noch nicht so wirklich gehört. Aber ich würde dann wirklich einen riesengroßen Unterschied machen. Das meiste sind Prägungen, das meiste sind Traumafolgeerscheinungen, die wie alle anderen Traumafolgeerscheinungen auch in den Frieden gebracht werden können. So.
Da müssen wir natürlich uns auch ganz klar von abgrenzen und sagen, wir sind beide auch gar nicht qualifiziert, solche Fragen zu beantworten. Da könnte man sich dann mal einen Therapeuten mit ins Boot holen und darüber mal sprechen, was ist der Unterschied zwischen diagnostizierter narzisstischer Persönlichkeitsstörung und wie ist das mit narzisstischen Anteilen, die mehr oder weniger ausgeprägt jeder von uns in sich hat. Und jeder Mensch darf, muss und sollte für sich selbst dann reflektieren und mit seinen inneren Anteilen in Kontakt gehen. Weil wir können natürlich in gewisser Weise dadurch selbst beeinflussen, wie sehr handle ich denn aus meinem narzisstischen Anteil heraus? Wie oft gehe ich aus diesem Anteil heraus mit anderen in Kontakt? Und wie sehr bin ich mutig, mir den anzugucken und eben nicht aus ihm heraus zu reagieren?
Ja.
Und zu handeln und zu agieren. Und was ich dann aber auch noch ganz wichtig finde und gern ergänzen wollte, weil du über den Deal gesprochen hast vorhin, ich glaube, was es dafür braucht, ist trotzdem eine gewisse innere Aufrichtung in mir, um eben nicht aus so einer Abhängigkeit herauszugeben. Also ich setze eine Grenze. Ich sage, was ich gebe quasi vor, was ich einfordere, könnte man das so sagen, und was der andere bekommt dafür im Gegenzug. Das geht aber nur dann, wenn ich auch wirklich klar auf dem Schirm habe, wann etwas in unserer Dynamik noch gesund ist und wann es wirklich in ein Level geht, was toxisch ist. Weißt du, was ich sagen möchte? Ich glaube, ich kann es gerade nicht so gut.
Ich weiß, also wenn ich zu sehr in der Anpassung letztendlich auch bin, das ist ein Selbstwertthema natürlich. Die narzisstische Prägung fordert, also die narzisstische Prägung des anderen, fordert mich auf, wirklich sehr klar in mir zu werden, wirklich sehr aufrecht in mir zu werden, mir meiner Würde, meiner Selbstachtung zu 100% bewusst zu sein, also wirklich immer wieder, was heißt 100%, aber wirklich bewusst zu sein und zu sagen, das ist das, wofür ich stehe. Und deswegen sage ich unverhandelbar. Das ist das, wofür ich stehe. Das ist das, was für mich wichtig ist und von Wert. Und deswegen ist es nicht verhandelbar. Und aus dieser Haltung heraus kann ich dir das anbieten. Ja, das macht was, also eigentlich kann das eine Riesenchance sein, mit so einem Menschen in Kontakt zu sein, weil es mich so dermaßen auffordert, klar zu sein, so dermaßen auffordert, bei mir selbst anzukommen, mir meiner eigenen Selbstachtung und Würde bewusst zu werden, dass es ein Riesenwachstumsschritt für mich sein kann, mit so einem Menschen, wenn ich mit dem dann noch irgendwas verhandeln muss, ja, weil die Fragestellerin sagt ja, sie hat noch irgendwelche Dinge mit dem zu klären. Das ist ein Ex-Partner, also sie ist schon getrennt und hat mit dem noch bestimmte Dinge zu klären, dass ich aus dieser Haltung heraus die Dinge kläre. Ja.
Ja.
Und ansonsten, wenn ich das nicht kann, dann zu sagen, ich brauche noch Zeit, ich kann dir noch nichts anbieten, aber ich werde dir etwas anbieten. Also da noch sozusagen um Zeit bitten, damit das Gegenüber weiß, aha, da passiert was. Aber ich brauche noch ein bisschen Zeit.
Super spannendes Thema. Also wirklich vielleicht nochmal für eine separate Folge heben wir uns das nochmal auf. Ja.
Ja, Ja.
Okay. Ich auch. Ja, dann würde ich sagen, die letzte Frage für heute. Wie schaffe ich es, Nein zu sagen, ohne das Gefühl zu haben, mich rechtfertigen zu müssen? Und vielleicht gehe ich da einfach mal direkt aus einer somatischen Perspektive drauf ein.
Gerne.
Musste ein bisschen schmunzeln, als ich die Frage das erste Mal gelesen habe. Also im Grunde ist es ja ganz häufig die Frage, was kann ich tun, um dieses Gefühl nicht zu haben? Nix. Also meine ganz kurze, knappe Antwort ist, hab das Gefühl, hab es einfach. Wenn du eine Grenze setzt und das Gefühl hast, dich dann rechtfertigen zu müssen, dann hab das Gefühl. Wir können immer ganz bewusst eigentlich zwei Dinge mit Gefühlen tun. Wir haben entweder die Möglichkeit, das Gefühl zu fühlen, oder wir haben die Möglichkeit, auf das Gefühl zu reagieren. Beides ist vollkommen legitim und situativ am besten immer neu einzuschätzen. Manchmal ist es erforderlich, auf ein Gefühl zu reagieren. Manchmal braucht es das, dass wir in eine Aktion gehen. Und manchmal braucht ein Gefühl von uns nicht, dass wir reagieren. Ganz oft sogar in unserem Alltag braucht ein Gefühl von uns erstmal keine Reaktion, kein Aktionismus, sondern erstmal ein in mich reinspüren, mir dessen bewusst werden, gewahr werden, reinspüren, Raum geben, whatever. Und genau das kann man in so einer Situation machen. Ich setze eine Grenze und dann nehme ich wahr, oh krass, und ich habe jetzt direkt das Bedürfnis und den Impuls, mich dafür rechtfertigen, und ich kann das mal spüren und ich sehe das und es fühlt sich vielleicht unangenehm an und es zieht mir vielleicht so die Schultern hoch und ich kann entscheiden, es jetzt mal auszuhalten, es mal zu halten in mir, anstatt zu reagieren. Weil wenn wir mit Aktionismus sofort reinspringen und irgendetwas tun, aus so einer Impulsivität heraus, dann tun wir das, weil wir eigentlich flüchten vor der Intensität in unserem Körper. Und da dürfen wir einfach anfangen, Kapazitäten zu vergrößern, um eben diese Intensität in uns halten zu können, Raum dafür zu schaffen, dass wir nicht sofort ausbrechen müssen aus einem Gefühl heraus, sondern einfach in uns sagen können, jo, ist da, Rechtfertigung ist da, so fühlt die sich an und ich muss keine weiteren Erklärungen abliefern, das weiß ich ja, zum Glück, kognitiv, rational, sondern Nein ist ein vollständiger Satz. Und ich kann trotzdem mich innerlich dem zuwenden. Ich muss das jetzt nicht beiseite schieben und sagen, nee, ich bleibe jetzt einfach beim Nein und Krampf und Fokus und Scheuklappen, sondern schon noch Ja sagen körperlich zu dem Gefühl, was da in mir ist. Also das soll nicht weggedrückt werden, das soll angeschaut werden. Ja. Anstatt sofort in die Reaktion zu gehen. Genau.
Genau, auf Beziehungsebene würde ich auch nochmal ganz einen kleinen Aspekt mit reinnehmen, nämlich diesen Aspekt von, ich möchte richtig für dich sein. Also wenn ich Nein sage, dann befürchten die meisten Leute, wenn sie sich dann rechtfertigen wollen für ihr Nein, dass der andere sie das daraufhin ablehnt, dass der andere daraufhin Gefühle entwickelt, auch die wiederum mir das Gefühl geben, ich wäre nicht richtig. So, also ich möchte für den anderen richtig sein. Weil ich hoffe, dass wenn ich für den anderen richtig bin, er dann bei mir bleibt. Oder sie. Und da nichts Schlimmeres passiert. Und wenn ich mein Nein versuche zu rechtfertigen, versuche ich es zu relativieren, versuche ich es zu erklären, warum ich jetzt das Nein sage. Und das muss doch der andere verstehen, dass ich jetzt Nein sage, weil das ist doch so und so und das geht ja auch nicht. Und deswegen muss ich jetzt das Nein sagen. Also ich versuche, die Verantwortung auf den anderen zu schieben und zu sagen, ich muss ja jetzt das Nein sagen, weil du hast ja das und das getan.
Da muss ich jetzt nochmal eine Folgefrage stellen. Habe ich denn auch irgendwann mal das Recht darauf, eine Erklärung für ein Nein zu kriegen, weil ich denke jetzt daran, als Kind war das Schlimmste auf der Welt für mich, wenn meine Eltern einfach nur Nein gesagt haben. Ich musste immer verstehen, warum ich das Nein bekommen habe. Ja. Was vielleicht, ja. Bitte.
Finde ich super, dass du da nochmal nachfragst. Also immer wieder situativ. Wenn ich meine früheren Neins alle nicht gesetzt habe und ich bin so in Not, dass es nur noch dieses letzte Nein gibt, dann muss ich es nicht rechtfertigen. Also dann sollte ich es auch nicht rechtfertigen, dann bin ich so in Not, dass dann eigentlich gar nichts mehr kommt, dann kann ich dieses Nein sagen. Wenn es ein weiches Nein ist, und da widerspreche ich jetzt ein bisschen dem, was ich vorher gesagt habe, weil ich eine andere Situation im Auge hatte, wenn ich ein weiches Nein sage, dann ist es nicht so sehr eine Rechtfertigung, sondern ich würde es eher als Erklärung. Kann man sagen, du, mein Schatz, ich brauche jetzt, und was ich vorhin gesagt habe, ist, versuch mal zu verstehen und so weiter, ist es keine Rechtfertigung. Rechtfertigung ist immer irgendwie sowas Hartes. Das ist immer irgendwie sowas, was auch Verantwortung irgendwo abgibt. Ich muss das ja machen, weil du. Ja, wenn ich sage, hey, ich möchte jetzt gerne, brauche jetzt Zeit für mich, weil da, oder liebes Kind, das kriegt jetzt keine Schokolade, weil wir haben gerade die Zähne geputzt und jetzt ist Zeit für ins Bett gehen und nicht für Schokolade essen, und ich das dem Kind halt versuche zu erklären, warum, dann ist das keine Rechtfertigung. Dann ist es eine Erklärung, die ich sehr weich, sehr liebevoll sagen kann. Eine Rechtfertigung ist eigentlich niemals, jedenfalls kenne ich das nicht, weich, liebevoll, zugewandt, sondern eine Rechtfertigung ist immer, ich muss das ja machen, weil du. Also es hat ein ganz anderes Geschmäckle. Ja,
ja.
Ich bin zwar gar nicht schwabisch, aber ich mag einfach Geschmäckle. Und insofern würde ich da wirklich auch einen Unterschied machen. Ja, also was ist das? Ist es eine Erklärung, die ganz liebevoll weich ist, oder ist es eine Rechtfertigung, um dem anderen zu signalisieren, ich kann nicht anders, weil du? Und ich, oder ist es etwas, was ich vorher gesagt habe, möchte ich in einem guten Licht bei dir stehen und will ich mich sozusagen entschuldigen für mein Nein? Das ist wieder eine andere Sache. Das ist mein erster Aspekt gewesen. Ich will mich entschuldigen für mein Nein. Das heißt, ich stehe nicht zu meinem Nein und ich will von dem anderen die Erlaubnis, dass ich Nein sagen kann. Das führt in eine totale Abhängigkeitsverstrickung, weil der andere das versteht ja nicht. Wieso soll ich dir jetzt erlauben, dass du Nein sagst? Ja, also das sind so drei verschiedene Aspekte. Deswegen, das ist alles so hochkomplex, dieses Thema Grenzen setzen, Nein sagen, dass es selten eine eindeutige Antwort gibt, sondern immer eine situative. Und wir dürfen uns immer wieder angucken, in was für einer Situation befinde ich mich gerade. Spricht gerade meine Prägung aus mir? Spreche ich gerade aus einem inneren Sicherheitsgefühl und einem inneren, hey, ich muss mal hier irgendwie Ordnung schaffen, ich kriege das gerade nicht so richtig auf die Kette, was hier gerade abgeht, ich brauche mal ein bisschen Zeit für mich? Oder spricht aus mir eine absolute Notsituation, an der ich schon viele, viele Grenzen übergangen habe und jetzt wirklich ein radikales Stopp setzen muss? Es ist so, sind so unterschiedliche Aspekte beim Thema Stopp und Grenzen setzen.
Aber ich denke, dass wir jetzt durch diese erste Folge schon mal ein gutes, oder dass die Zuhörer schon mal eine gute Idee davon bekommen haben, wie sie sich selbst vielleicht in den Situationen dann individuell nochmal besser, weiß nicht, reflektieren können, könnte man vielleicht sagen, durchnavigieren können, genau.
Ja, und spüren.
Spüren, erlauben, yes. Und wir haben jetzt noch ein paar Fragen übrig, sind aber jetzt schon wirklich eigentlich über unsere vorgenommene Grenze hinaus von 40 Minuten. Deswegen machen wir einfach noch eine zweite Episode mit den restlichen Fragen zu Grenzen.
Genau. Das ist eine super Idee.
Ja.
Machen wir.
Gut.
Machen wir, auch wenn es aus den Ohren rauskommt. Bis es dann auch wirklich jedem irgendwie klar wird, wie schön, wie selbstermächtigend und wie wichtig dieses Thema ist und wie stark das was mit unserer eigenen Bürde zu tun hat. Ja.
Ja.
Die wir uns erlauben dürfen, wirklich immer wieder zu fühlen oder zurückzuerobern oder es einfach uns dessen auch mal gewahr werden, dass wir es nicht von einem anderen bekommen, sondern dass wir uns selber dem so zuwenden, dass wir sie in die bewusste Verkörperung kriegen, weil eine Bürde haben wir so oder so. Die Frage ist, sind wir uns dessen wirklich bewusst und sind wir uns und leben wir in unserer Würde? Weil das Interessante ist, wenn ich in meiner Würde lebe, bewusst darin lebe, ist es für mich überhaupt keine Frage, die Würde anderer Menschen zu 100% zu respektieren und dementsprechend zu handeln. Und da kommen wir aus diesem ganzen Objektbehandeln heraus. Du musst für mich. Wie ein Möbelstück. Ja, also das dürfen wir wirklich lernen. Deswegen neues Beziehungsbewusstsein. Wäre schön.
Ja.
Ja, an der Stelle würde ich einfach gerne noch mal kurz Werbung für uns machen. All diese ganzen Dinge, die machen wir bei uns im Inner Circle. Das ist eine Community, eine Coaching-Community, die wir wöchentlich begleiten mit Fragen, Coaching-Sessions, mit Experten-Calls, mit einem Zuhörraum, wo wir uns wirklich auch mit uns selbst in der Tiefe beschäftigen können, mit Themenmonaten, mit somatischer Arbeit, die Annika anleitet, mit einem wirklich sehr, sehr schönen, geschützten Austausch untereinander. Ihr könnt uns jederzeit Fragen stellen. Also es ist eine wirklich sehr, sehr wertvolle Community. Und ja, wenn du dich dafür interessierst, du findest alles in den Shownotes. Und wir würden uns freuen, dich im Inner Circle begrüßen zu können und genau an dieser Stelle auch mit dir weitersprechen zu dürfen. In die Tiefe zu gehen, in die Akzeptanz zu gehen und so weiter.
Yes. Und dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge for now und wir sehen uns wieder, wenn wir das nächste Mal über Grenzen sprechen.
Genau. Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn du einen Kommentar, deine Gedanken unter dem Podcast hinterlässt, wenn dir die Folge gefallen hat, dass du uns eine Bewertung hinterlässt oder auch uns folgst, sie teilst. Also alles das, was man mit Podcasts so machen kann, wenn einem der Podcast gefällt. Und du kannst die Folge natürlich auch auf YouTube hören. Ja, auch von mir, danke Annika, hat echt wieder richtig Spaß gemacht und wir sehen uns dann, wir hören uns dann zur nächsten Folge.
Tschüss.